Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast Erotische Geschichten. Miriam Austin steht vor der Kamera. Sie weiß, wie sie sich hindrehen muss, wie ihre schöne Seite zur Geltung kommt. Miriam weiß auch, wie man nicht nur sich selbst, sondern auch das Produkt präsentiert. Das ist, was es heißt, Model zu sein. Nicht nur sich selbst zu verkaufen, sondern das Produkt, wofür man einsteht, wofür man sein Gesicht verleiht, was einem schlussendlich auch Geld einbringt. Miriam ist deswegen sehr beliebt bei Fotografen und bei Werbeleuten gleichermaßen. Sie hat ein charakteristisches Gesicht. Ein Gesicht, das auf gleiche Weise auch irgendwie unscheinbar ist, was nahe wirkt, Heimsehnsüchte hervorruft, als ob man irgendwo zu Hause ist, als ob man irgendjemanden treffen würde, der auf einen warten würde, der zuversichtlich ist, der sich über einen freuen würde. Miriams freundliches, höfliches Gesicht scheint keine irgendwelche Schatten zu haben. Keine Schatten, die davon andeuten, dass dieser Mensch vielleicht einen anderen Charakter hat. Einen Charakter, den man so nicht im Licht sieht, sondern erst nach mehrmaligem Hinsehen oder erst nach einigen Jahren, Monaten oder sonst dergleichen, wo man diesen Menschen kennenlernt und auf ein Hindernis zustößt, auf eine Seelentäuschung, dass man dann gewahr wird, dass dieser Mensch, zu dem man so nahe gestanden ist, so eigentlich nicht ist oder nicht in Wirklichkeit ist. Das alles verbirgt sich in welchen Schatten. Nein, Miriams Gesicht ist klar, es ist klar zum Ausdruck gebracht. Niemand wird um dessen Vorstellungen und Wünsche gebracht. Es steht alles so, wie es ist. Miriam hat schon sehr oft von Make-up-Artisten gehört, wie schön sie ist. In ihrer Jugend und als sie neu im Modelberuf war, hatte sie das noch als ein Kompliment angesehen. Angesehen dadurch, weil sie gedacht hatte, dass man sie mag, dass man für sie wertschätzt als Freundin, als Ding. Doch mehr und mehr später im Alter, als sie begriffen hat, dass jedes Mal, wenn jemand zu ihr sagt, sie sei schön, er oder sie im Grunde nur ihr Äußeres meint, nichts anderes. Dass der Mensch, der zu ihr sagt, sie sei schön, nie ihr Inneres gesehen hatte. Denn Miriams Inneres ist etwas, was sie mit der Welt bis dahin nicht geteilt hat. Sie konnte es auch nicht teilen, denn sie wusste nicht, was sie wirklich ist. Sie hatte sich selbst noch gar nicht entdeckt. Warum? Fragte sie sich auch oft. Die Antwort lag in ihrer Jugend, in ihrer ganzen Geschichte. Miriam war ein Einzelkind. Sie war das einzige Kind einer fruchtlosen Verbindung. Miriams Eltern trennten sich schon sehr früh, als Miriam ein Kleinkind war. Und dem Eheaus folgte ein erbitterter Rosenkrieg. Miriam war dann, wenn man so will, das Produkt dieser gescheiterten Ehe, aber auch das Produkt und das Gut, worüber dann gestritten wurde. Niemand von den Eltern wollte Miriam dem anderen überlassen. Es ging nicht mehr darum, um die Liebe zum Kind aufrecht zu halten. Es ging auch nicht darum, das Kind emotional irgendwie an einen gebunden zu haben, das eigene Kind, und dann sich daran zu erfreuen, dass das eigene Kind heranwächst, dass das eigene Kind die Welt begreift und versteht. Nein, in diesem erbitterten Rosenkrieg ging es darum, zu verhindern, dass der andere einen übervorteilt, etwas wegnimmt, was einem zu gehören scheint und nur einem zu gehören scheint. Das Sorgerecht wurde geteilt. Doch für Miriam war das eine trostlose Lösung, denn sie hatte dadurch keinen Lebenspunkt mehr, wurde von Ort zu Ort gereicht. Einmal war sie bei dem Elternteil und ein anderes Mal bei dem anderen. Und jedes Mal musste sie sich den Hass und die Verbitterung eines einzelnen Elternteiles anhören. Denn auch und obwohl ihre beiden Eltern noch sehr jung waren, als sie sich getrennt hatten, so konnten sie beide es nicht schaffen, danach eine fruchtbare Beziehung aufzubauen. Ganz im Gegenteil, diese verflossene und zerstörte Liebe hinterließ so große Narben, dass die Eltern es nicht mehr schafften, auf die Beine zu kommen und so etwas wie ein normales Leben aufzubauen. Ein normales Leben mit Liebe, mit Hoffnung, aber auch mit Zuversicht. Sodass man das, was war, diese schlimme Zeit, und so schien es, diese unerträgliche Zeit, dass man die alles hinter sich lassen konnte. Dass man die Illusion, die man davor gelebt hatte und dann deren zu Bruch gehen, irgendwie verschmerzen und überwinden konnte. Das alles schafften Miriams Eltern nicht. Und Miriam war dann da, wenn man so will, das Feld, auf dem dann weitergekämpft wurde, auf dem man den anderen für den man als Schuldigen hielt, dass etwas Gutes, oder zumindest hatte man gehofft, dass das eine gute Beziehung ist, dass das alles zu Bruch gegangen ist. Miriam hörte sehr oft, wie die Eltern übereinander lästerten, wie die Eltern der Meinung waren, dass jedes Mal der andere Elternteil daran schuld sei, dass die Beziehung zerbrochen ist. Dass der andere Elternteil nicht bereit war, Kompromisse zu machen, nicht bereit war, das Wirkliche in einem zu sehen, denn dass er aus Miriams Eltern hatte auch vor Augen geführt, dass der Mensch tief gekränkt sein kann dadurch, dass er nicht als liebenswürdig wahrgenommen wird, dadurch, dass er scheinbar nun vor vollendete Tatsachen gestellt wird und da sich zurechtfinden muss, zurechtfinden in eine Welt, in der ihm gesagt worden ist, dass er nicht liebenswert ist, dass er es wahrscheinlich niemals schaffen wird. Und der Mensch, und das kommt noch hinzu, ist eine Art faules Tier. Dahingehend faul, dass er sich und sich selbst kaum dazu ermuntern kann und die notwendige Kraft finden kann, neu anzufangen, jedes Mal neu anzufangen, dass das mit sehr viel Anstrengung verbunden ist und dass nicht jeder willens ist, diese Anstrengung nochmal auf sich zu nehmen. Ganz besonders, wenn man einst gedacht hatte, dass man die große Liebe ohnehin schon gefunden hatte, dass man den Seelenverwandten schon gefunden hatte und dann geht alles zu Bruch, dann steht man vor den Scherben und Trümmern der Illusion und was dann bleibt, war nichts anderes als Hass und Verbitterung. Verbitterung dahingehend, dass der andere, und so ist es immer, dass der andere einen hinters Licht geführt hat. Dass man an Tagen, an denen man noch Kraft schöpfen kann, an dem man, wenn man so will, noch nüchtern ist. Nüchtern in dem Sinne, dass man nicht völlig in Apathie lebt, dass man sich doch noch aufraffen kann oder zumindest glaubt, dass man sich aufraffen und neu anfangen kann, dass man in diesen Tagen mehr und mehr auch einsieht, dass man im Leben eigentlich nichts mehr hat, woran man noch glauben kann. Denn dahin ging es ja. Diese Welt und all das, was in ihr ist, mit ihren Aufgaben, mit ihren Schwierigkeiten und mit ihren Sorgen gemeinsam zu meistern. Und wie naiv und teilweise diese Naivität, die ist auch späterhin beschämend, wie naiv man dann war, dass man schon sehr früh geglaubt hatte, dass man jemanden schon gefunden hatte, jemand, mit dem man die Zukunft verbringen kann, jemand, mit dem man schon eins ist, und wie eingebildet man dann war. Und dann kommt alles zu Bruch. Was bleibt denn alles einem anders übrig, als den anderen dazu zu beschuldigen, den anderen dafür verantwortlich zu machen, dass man all die Jahre, auch wenn es nur eine kurze Zeit war, all die Jahre hinters Licht geführt worden ist. Denn so denkt man auch. Man hätte vielleicht jemand anderen finden können. Man hat die Zeit alles vertan, die Möglichkeiten alles vertan. Und man ist dann der Meinung, dass diese Beziehung, die am Anfang noch so fruchtbar schien, die am Anfang einem glauben hat lassen, dass man wirklich etwas ganz Besonderes gefunden hat, dass diese Beziehung einem dann jeden Nerv geraubt hat, so zerstört hat den Glauben an etwas Gutes, so zerstört hat, dass es nun unmöglich scheint, da noch irgendwie auf die Beine zu kommen. So was ist dann noch übrig geblieben als Bitterkeit. Und Miriam tat es im Herzen weh, denn sie liebte ihre beiden Eltern. Doch sie erschrak auch vor dem Gedanken und dem Hass, der zwischen den Eltern immer noch waltete, der, so schien es, nicht und nicht zu überwinden war. Ein Hass, der aus einer tiefen Enttäuschung hervorgeht, und ein Hass, der später dahin ummünzt, dass man auf keinen Fall will, dass der andere noch irgendwie Glück im Leben findet, als ob der andere bestraft werden müsse, bestraft werden dahingehend, als dass er vollends für den Tod und das Ende der Beziehung verantwortlich ist. So haben die Eltern immer darüber gewacht und darauf geschaut, dass keiner von ihnen auch nur irgendwie wirklich Freude findet. Ganz im Gegenteil, sie sollten die erbärmliche Existenz führen. Sie sollten niemals Freude am Leben finden. Und Miriam spürte es. Miriam hoffte, dass die Eltern es irgendwie überwinden würden. Früher oder später, dass sie dahinter kommen würden. Und sie hoffte, und sie war auch der Meinung, dass die einzige Möglichkeit, dass die Eltern so etwas Glück und Freude empfinden würden, wäre, wenn sie wieder zusammenkämen. Sie dachte sich immer sehr früh schon, dass der Hass, den die beiden Eltern für sich empfinden, dass er nur daher kommt, dass sie einst einmal einander geliebt hatten, tief geliebt hatten, und dass sie sich dann verletzt fühlen. Und dass die Enttäuschung so groß war, weil sie einst sich selbst innig geliebt hatten. Doch was Miriam nicht wusste, war, dass ihre Eltern eigentlich nie wirklich sich geliebt hatten, sondern eine Illusion von Liebe geliebt haben, sondern das Lieben geliebt haben. Lieben in dem Sinne, als man gedacht hatte, dass, wenn man jemanden hat, für den man besondere Gefühle hat, wenn man für so jemanden diese Gefühle hegt, dass man dann schon etwas ganz Besonderes ist. Wie jene Leute, die der Meinung sind, dass sie anders als die Mehrheit sind, dass sie etwas ganz Besonderes sind, weil sie eben besondere Gefühle haben, die sie mit jemandem teilen können, weil sie für jemanden etwas Besonderes sind. Diese Illusion wurde so gelebt, aber Liebe war da wirklich nicht. Und so geschah es, dass jedes Mal, wenn Miriam zwischen den beiden Häusern hin und her pendelte, die Eltern sofort wissen wollten, wie das Leben des anderen war. Auch wenn sie immer so taten, als ob sie das ohnehin nicht interessieren würde, als ob sie schon ein eigenes Leben hätten. Aber nichtsdestotrotz wollte man lauschen, wollte man mit Genugtuung wissen, dass der andere miserabel ist, dass es dem anderen nicht gut geht, dass der andere so etwas wie wahre Liebe niemals finden kann und dass der andere so verbrannt ist, wie einer auch verbrannt, dadurch, dass er diese Illusion von Liebe, die man bis dahin gelebt hatte, nicht in bare Münze und in Wirklichkeit umwandeln kann und dadurch einem eine weitere Schmach erspart bleibt. Eine Schmach, die dann sagen würde, nein, es gibt so etwas wie Liebe. Ich habe sie gefunden und der wirkliche Grund für das Beziehungsaus, das bist du. Das will sich dann auch niemand sagen lassen. So hoffte man innig und wünschte man innig gegenseitig, dass der andere keinen Erfolg haben würde. Dass der andere niemanden finden würde, außer sich. Selbstverständlich war auch da etwas Eifersucht, spielte da auch eine große Rolle. Miriam hatte schon sehr früh angefangen, zwischen den Eltern zu vermitteln, sie doch noch irgendwie zusammenzubringen. Sie betrachtete sich immer als einziges Band zwischen den Eltern, als das Ende, als der Beginn dieser wunderbaren Verbindung. Und sie hoffte es. Und dieser Gedanke manifestierte sich später immer mehr und mehr. Er verdichtete sich immer mehr und mehr, dass der Grund, warum sie am Leben sei, ist eigentlich, dass ihre Eltern damals und einst so etwas wie große Liebe empfunden haben, dass das eine einmalige Verbindung war, die auch andauern sollte. So stellte sie sich vor, wie das wohl wäre, wie wohl diese eine Liebe wäre, dieses Gefühl, dieses besondere Gefühl, was dann später in eine Vollendung mündet und dadurch eine Verbindung schafft. Und für Miriam waren Kinder die Verbindung zwischen zwei Liebenden, eine emotionale Verbindung, die man auch körperlich dann wahrnehmen kann, die auch physisch ihre Gültigkeit hat. Doch stellten sich dieser Sichtweise auch sehr viele Barrieren entgegen. Der Hass der Eltern, und sie sah es immer wieder, auch wenn sie, und so sehr sie auch an wirkliche Liebe, an wirkliche Zuneigung glauben wollte, so waren diese Gedanken und Vorstellungen immer durchkreuzt, durch den hasserfüllten Gesichter der Eltern. Sie wusste niemanden in ihrem Umfeld, der wirklich so etwas wie Liebe empfunden hat. Sie kannte kein Paar, das wirklich das wirklich wahre Liebe gefunden hatte, das freudig durch die Straßen ging. Nein, sie wusste es nur vom Hörensagen oder vom Fernsehen, wo geniale Werbeleute Charakteren entwickeln und sie gut verkaufen konnten. In Wirklichkeit wusste Miriam nicht, gibt es diese Leute. Leute wirklich, gibt es Leute, die wirklich wahre Liebe gefunden haben? Und auch wenn sie und so sehr sie daran glauben wollte, so schien doch die Zweifel immer lauter und lauter zu sein. Und es gab dann auch eine Zeit und Momente, wo sie der Meinung war, dass sie wahrscheinlich nur am Leben sei, dass dadurch, dass die Eltern vielleicht eine Flamme hatten oder vielleicht sich flüchtig irgendwo kennengelernt hatten, ein sexueller Reiz die beiden Eltern durchströmte und dann sie sich nicht mehr zurückhalten konnten. Miriams Mutter wurde schwanger und dann entschlossen sie sich, das Richtige zu machen. Auch wenn sie so etwas wie Liebe niemals empfunden hatten, so dachten sie wohl in Verantwortung und mit Verantwortung, dass man das Richtige tun solle und dass man sich danach auch selbst gefallen hat, dadurch, dass man das Richtige tun würde, dass man Verantwortung zeigt und am Ende eigentlich nur sich selbst liebte dafür, dass man mit jemandem zusammen ist, den man so eigentlich nicht liebt oder für den man so keine besonderen Gefühle hegt, aber nichtsdestotrotz opferwillig und bereit ist und dass man sich selbst dadurch zuredet und Zuspruch gibt, dass man ein anständiger Mensch sei und am Ende eigentlich nur sich selbst liebt, diese Aufopferung liebt, sich selbst gern als Opfer sieht. Vielleicht war das der Gedanke, der ihre Eltern in den Bund der Ehe getrieben hat. Und dann, als jeder Grund der Verantwortung hinfällig wurde, dadurch, dass Miriam mehr und mehr selbstständig war, nicht mehr hilfebedürftig war, nicht mehr dieses schutzbedürftige kleine Baby war, sondern auf eigenen Beinen stehen konnte, gehen und reden konnte mehr und mehr, dann wurde es ersichtlich, dass die Eltern so eigentlich keinen Grund mehr hatten, zusammen zu sein. Es wäre dann, selbstverständlich hätten sie dann davor noch die Möglichkeit gehabt, diesen Zustand der Selbstgefälligkeit und Selbstaufopferung zu verlängern. Verlängern mit einem zweiten Kind. Doch das wollte auch niemand. Denn mehr und mehr spürten sie auch, dass man hier an einen Kadaver gekettet hat. Und es war nicht mehr möglich, davon noch irgendwie Freude zu empfinden. Freude empfinden, dass man sich aufopfert, dass man das Richtige macht. Wofür? Das Leben schien viel zu kurz, um seichte Selbstgefälligkeiten auszuleben, sondern man bedarf mehr Freude, mehr Ding. Und was blieb? Was blieb, war Hass. Hass, der dann vollends hervorkam. Doch Miriam wollte von dem allem nichts wissen. Sie war immer noch der Meinung, sogar auch im Alter, dass ihre Eltern sie liebten, dass solange Miriam um ihre Eltern herumschwirrt, bei ihnen ist, sie immer und immer wieder erinnert werden würden, dass sie einst einander geliebt hatten, auch wenn diese Gedanken von Liebe immer mit Zweifel verbunden waren und Miriam sich das auch so sehr wünschen würde, dass sie mehr im Leben entdecken würde, dass sie das, wovon Menschen reden, wovon Menschen als wahre Liebe handhaben, wofür es wert sei, sich aufzuopfern, dass sie so etwas erfahren hätte. Doch was sie in ihrem Leben wirklich erfahren hat und was sie wirklich gesehen hat, war Hass. Und dieser Hass, der erschrak sie. Dieser Hass, der aus der Tiefe eines Herzens kam, der nichts anderes als Verachtung für jemand anderen hatte, der nichts anderes als Schadenfreude an der Misere eines anderen hat. Diesen Hass fürchtete sie. Und dieser Hass, der begleitete sie durch ihr ganzes Leben. Sie wollte nicht irren. Nicht so enden wie ihre Eltern. Sie wollte es richtig machen, doch sie wusste nicht warum. Jedes Mal, wenn sie mit ihren Eltern zusammen war, war sie so wie eine Trostspenderin, die immer versuchte, zwischen den Eltern zu vermitteln, erfolglos zu vermitteln. Sie war dann, wenn man so will, die Mutter, die zwischen den beiden Kindern, ihren Eltern vermittelt, die sie versucht noch irgendwie zusammen zu bringen, das Einende über dem Trennenden zu stellen. Aber am Ende war alles erfolglos. Sie schafft es nicht. Sehr früh entwickelte sich Miriam schon zu einer reifen Frau. Aber diese Reife, das war nur Schein, wie die Maske, die sie jeden Tag trägt, die als Model ihr immer wieder aufgetragen wird, mit diesen neuen Kleidungen, mit diesen neuen Stücken. Es ist nur etwas, das man dem Anschein nach trägt. Und es war notwendig für Miriam. Sie eignete sich diese vernünftige Erwachsene Vorgehensweise und Maske an, um eben die Welt und von der Welt nicht verletzt zu werden, um in die Welt hinauszutreten, in ihr sich zu bewegen, um diesen Hass, der da um die Ecke zu lurchen scheint, der jeden Moment hervorkommen könnte und alles zerstören könnte, damit man diesem Hass nicht irgendwie begegnen muss, damit man diesen Hass irgendwie noch ausblenden kann, dass der Mensch so widerwärtig und auch zu solchen Emotionen fähig ist, dass das alles weit weg von einem ist. So hatte sie sich angewöhnt, immer freundlich zu sein, immer höflich zu sein, immer das Richtige zu tun, nie jemanden zu grollen, nie über jemanden zu lästern, denn er oder sie könnte das hören und dann könnte sie wieder Objekt dieses Hasses werden, dieser Hass, der sie dann als nicht liebenswürdig darstellen lässt, der ihr dann nicht mehr die Möglichkeit gibt, irgendetwas auszusöhnen und für jemanden da zu sein. Miriam daher war immer sehr darauf bedacht, wie sie von anderen wahrgenommen wird. Aber dieses Gebaren und dieses Verhalten führt doch dazu, dass sie ihr ganzes Leben zu restriktiv lebte, nur dem Anschein nach erlebte, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse und den inneren Willen so nicht entdeckt hatte, dass sie nicht wusste, was sie wollte und auch nicht entwickelt hat, was sie wollte. Jedes Mal war sie die, so wie eine Mutter für ihre Eltern, konnte aber dadurch nicht sich selbst entwickeln. Als sie dann sehr früh entdeckt wurde als Model, denn Miriam war sehr wohl proportioniert, sie war hübsch, sie ist hübsch, sie ist attraktiv, sie ist ein Augenweide und sie hat ein liebevoll trauriges Gesicht. Und das war der Ausschlag für viele Modelagenturen und für eine Modelagentur, sie anzuheuern, dieses Besondere in ihr zu sehen. Was die Modelagenturen wirklich in ihr sahen, war, dass sie ein Gesicht hatte, das es möglich machte, Produkte zu verkaufen. Ein schönes, attraktives Gesicht, das aber dezente Charakteristiken hat und so nicht hervorsticht und so nicht die Show stiehlt. und das Produkt dadurch verkaufbar macht. Miriam ging dann auf die Reise, ging dann als junge Dame, die kaum noch sich selbst entwickelt hatte, ging um die Welt. Sie verließ ihr Zuhause und das tat ihr sehr weh, denn sie hatte damals immer noch nicht aufgegeben, vielleicht doch noch ihre beiden Eltern zusammenzubringen, auch nach all den Jahren. Und sie war darin bestätigt, zumindest redete sie sicher sein, dass der Grund, warum die Eltern bis dahin noch immer nicht jemand anders gefunden hatten, dass das der Beweis dafür war, dass sie füreinander bestimmt waren. Und Miriam selbst wollte auch, dass ihre Eltern irgendwann zueinander finden, weil sie wollte an Liebe glauben. Sie wollte an das Wirkliche glauben, an das, was man in Märchen liest, das, was man im Fernsehen sieht, diese wahre Liebe, diese unermessliche Liebe, diese Seelenverwandtschaft und nicht dieses hassverzerrte Gesicht, mit dem ihre beiden Eltern miteinander redeten und verkehrten. Etwas ganz Besonderes. Doch dann ging sie fort. Sie ging fort, weil sie sich schon irgendwie ausgebrannt gefühlt hatte. Weil sie zu dem Schluss gekommen ist, dass es vielleicht doch noch etwas Zeit bedürfe. Auch nach all den Jahren, dass ihre Eltern jetzt einmal auseinanderleben und dann schlussendlich wieder zusammenfinden würden. Und dass sie in der Zwischenzeit, so gut es auch ging, vielleicht auch ihr eigenes Leben in die Hand haben wollte, dass sie in die große, weite Welt hinausging, denn die Beziehung der Eltern, dieser kleine Rahmen, in dem sie ihr Leben gelebt hatte bis dahin, der schien ihr mehr und mehr eingeengt zu sein. Und in ihrem Hinterkopf hatte sie immer noch den Wunsch und den Gedanken, dass dort draußen in der weiten Welt, dass sie das notwendige Rezept für wirkliche Liebe finden könnte, wie Leute miteinander zusammen sein können, wie Leute miteinander glücklich sein können. Und sie selbst wollte auch diese Liebe erfahren. Sie selbst wollte auch diese Gedanken an den Hass, den zwei Menschen füreinander übrig haben, diese Gedanken über sich hinweg und abstreifen, etwas Neues erfahren. Sie wollte genau das finden, was sie ihre Kindheit und Jugend an nicht gefunden hatte, nicht gesehen hatte, wie wohl Zusammenleben mit jemand anderem möglich ist. Sie ging um die ganze Welt, reiste um die ganze Welt, doch mehr und mehr merkte sie, dass das Modeln und sich selbst in der Öffentlichkeit zu präsentieren ihr eigentlich gar nicht half, nicht dabei half, irgendjemanden neu kennenzulernen. Sie war immer von Fotoshooting zu Fotoshooting gehetzt worden. Sie hatte so kaum Zeit, irgendjemanden kennenzulernen. Nicht so, wie man es am Anfang von Reisen versteht. Man reist in andere Kulturen, zu anderen Leuten. Man hat dann Verbindung zu anderen Leuten, versteht anderes mehr und ist dann Erfahrungen reicher. Erfahrungen oft auf die man sich dann später stützen kann, die einem dann so etwas wie einen Pfad vorgeben, einen Pfad, der dann einem dabei hilft, Lebensaufgaben zu überwinden. Nein, das alles hat Miriam nicht erfahren, sondern nur eines, dass sie von Fotoshooting zu Fotoshooting immer etwas von sich preisgab, dass sie etwas diktierte das zwar, so schien es, vortrefflich mit der Maske einherging, die sie trug, aber so für sie selber kaum etwas Bedeutung hatte. Deswegen war der Beruf, den sie auserwählt hat, leer. Er gab ihr keine irgendwelche Hoffnung und Zuneigung. Er gab ihr auch keine Erfüllung. Es war so, als ob sie alleine wäre. Auch wenn sie oft sehr viele mit sehr vielen Leuten umgeben war, mit anderen Models. Am Ende war sie doch sehr vereinsam, denn viele Models sahen einander nicht als Freunde an, sondern als Konkurrentinnen. Und Freunde macht man in diesem Geschäft nur, wenn man jemanden nicht als Konkurrentin ansieht, sondern einem untergeordnet ist, sodass man sich, wenn man sich vorstellt, dass es, wenn es zu irgendwelchen Fotoshootings kommt, die andere immer in den Schatten stellen kann. Das ist der Grund und die Wurzel von Freundschaft in einem in einer Geschäftswelt, die darauf aufgebaut ist, dass man den Vorzug gegenüber jemand anderem bekommt. Für Miriam gab es in dieser Welt nichts, was ihr dabei geholfen hätte. So etwas wie Liebe, und diese Liebe, die sie sich so erhofft hat und die sie sich so erhalten hat, doch noch auswendig zu machen, diese Liebe doch noch zu verstehen, was Menschen ineinander bewegen, füreinander und in die gemeinsame Richtung bewegt. Doch nichtsdestotrotz hat es ihren großen und starken Willen, ein Verlangen, mit jemandem zusammen zu sein. All diese Jahre als Model, und sie hatte sehr jung schon angefangen, führte zu einem Verlangen, dass sie mit jemandem zusammen sein musste, dass sie nicht völlig den Halt verlor, dass sie ein Zuhause hatte, dass sie einen Lebensmittelpunkt hatte, den sie ihr Leben lang vermisst hatte. Denn dadurch, dass sie jedes Mal zwischen den Eltern hin und her pendeln musste, hatte sie nie geschafft, so etwas wie ein Zuhause für sich zu entdecken. Denn jedes Mal, wenn eines der Eltern ihr ein Geschenk gab oder irgendetwas, was ihr eine Freude machen sollte, wusste sie sofort, dass der andere Elternteil sich darüber sehr empören würde, ihr wahrscheinlich allerhand so Vorwürfe machen würde, Vorwürfe, die zwar nicht offen hervorgebracht werden, aber immer wieder angedeutet werden, so wie wenn man ein Geschenk bekommt, eine neue Puppe und dergleichen, und man sich dann anhören muss, dass man vorsichtig sein solle, dass es wahrscheinlich eine billige Puppe sei, dass man dadurch eine Vergiftung bekommen könnte und dass wahrscheinlich die Puppe nur deswegen ihr gegeben wurde, weil sie wahrscheinlich irgendwie im Müll gefunden wurde und dergleichen. Und dass es dann sehr schmerzhaft war. Dadurch konnte sich Miriam nie irgendetwas erfreuen. Sie konnte ihre Wohnung nie selber ausstatten, nie selber einrichten, nie selber zu sich sagen, das ist meines. Und sie war sich so daran, fixiert, irgendeinen Lebensmittelpunkt zu finden, dass es ihr notwendig wurde, schon dieses Verlangen schon unerträglich war, dass sie unbedingt mit jemandem zusammen sein musste. Und sie war sich entschlossen daher, dass vielleicht der Lebensmittelpunkt kein Zuhause ist, sondern dass er mit jemandem zusammen sein bedeutet, dass sie ihr Herz mit jemandem teilt und dadurch ein Zuhause empfindet, dadurch mit jemand zusammen sein kann. Und so lernte sie Sascha kennen. Sascha ist auch ein Model. Sascha lernte sie durch ein Fotoshooting kennen. Sie kamen sich einander näher. Sascha sah aus wie der Mann, der nicht irgendetwas Gemeines an sich hatte. Denn Miriam war immer noch mit dem Gedanken fixiert, dass der Mensch, wenn sie irgendwo in seinem Herzen dunkle Winkel hätte, etwas Gemeines, Furchteinflößendes hätte und dass es nur eine Frage der Zeit schien, damit es wieder hervorkommt, so wie sie es bei ihren Eltern auch gesehen hatte, dass hinter den freudigen und lächelnden Gesichtern, dass die auch einen Schatten werfen, einen gemeinen, einen gefährlichen Schatten werfen, dass sie daher vorsichtig sein musste. Deswegen entschied sie sich für Sascha. Sascha, der schien alles unscheinbar zu sein, immer ein freundliches Gesicht zu haben. Er war für sie wie ein Märchenprinz, von dem sie sich erhoffte, mit dem sie dann zusammen sein konnte, mit dem sie dann den Lebensmittelpunkt entdecken konnte, sich selbst eine Freude machen konnte und so etwas wie Liebe erfahren konnte, was es auch immer sei. Und die Beziehung mit Sascha, sie fing gut an, so wie sie sich vorgestellt hatte, so wie sie dachte, wie Liebe sei, wie man miteinander zusammen sein muss, wie man aneinander arbeitet, sich selbst entdeckt. Doch das Problem bei Sascha war, dass man schon sehr früh an einen Punkt ankam, wo man den Glauben hatte, von hier an geht es nicht mehr weiter. Saschas Gesicht war wie sein ganzes Leben. Es war ausdruckslos. Es hatte nichts Besonderes. Es war so wie die ganze Kleidung, die man als Model bekommt, anzieht und präsentiert. Am Ende ist es nichts, was einem gehört. Jedes Mal verändert sich diese Kleidung, sein Äußeres. Man hat schon so viele Produkte präsentiert, sich selbst in so vielen Lichtern schon gesehen, sodass man nicht weiß und auch nicht sagen kann, was einen wirklich ausmacht. Welche Kleidung, welche Haarfarbe, welches Äußeres, welcher Gesichtsausdruck ist so wirklich meines und welches ist nur aufgesetzt und nur dienlich, um ein Produkt zu verkaufen. Welches bin wirklich ich? Und das merkte Miriam schon sehr früh. Doch für Sascha schien das alles irrelevant zu sein. Er lebte in einer Welt. Er lebte in dieser Welt, in dieser seichten Welt, die niemanden irgendwie Freude geben konnte. Zumindest nicht Miriam. Und der Höhepunkt der Beziehung, und den stellte sich Miriam im Sex vor, der war ihr nicht befriedigend genug gewesen. Sex mit Sascha war irgendwie eine Übung, ein körperliches Bewegen, Fortschreiten und zurück. Miriam erinnerte sich, als sie das erste Mal voller Erwartung vor Sascha sich auszog. Und das war etwas Besonderes. Es war etwas Besonderes, weil sie schon sehr oft sich immer und immer wieder auszog, an- und auszieht. Dadurch ihr Körper diese Aura, diese besondere Aura verloren hatte. Sie hatte sich schon so oft nackt gezeigt vor anderen Frauen im Studio. Das nackt sich zu zeigen, schon jedwede Intimität verloren hat, sodass sie auch nicht verlegen war. Doch mit Sascha, als sie zum ersten Mal vor ihm nackt stand, hatte es etwas, eine spezielle Bedeutung. Spezielle Bedeutung für sie, dadurch, dass sie sich emotional ihm öffnet, dass sie etwas Besonderes mit ihm teilt, dass sie in ihrer Weiblichkeit vor ihm steht, ihn umwirbt, dass sie will, dass er Reiz an ihr spürt, dass sie will, dass er das Besondere in ihr spürt, das Besondere, das sie selbst kaum in sich sieht, das Besondere in diesen vielen Fotoshootings, in diesen vielen Variationen, in diesen vielen verschiedenen Gesichtern, die Miriam für andere darstellt und auch von anderen so wahrgenommen wird, dass dieses Besondere dadurch verloren gegangen ist und dass man sich selbst dadurch verloren hat und insgeheim hofft, dass jemand anderem dabei helfen kann, dass jemand anderem einem dabei helfen kann, sich selbst zu sehen, das Besondere, dieses Einzigartige, dieses, was nur für andere da ist, nur für andere sichtbar ist und dadurch diese Person zu etwas ganz Besonderem macht. Und das war der Reiz für Miriam, vor Sascha nackt zu sein, sich selbst dazu entblößen. Und sie war dann zum ersten Mal auch verlegen geworden, über ihre ganzen Gedanken. Und dann kam alles zusammen, alles einher, was sie von Liebe erhoffte, was sie erwünschte, dass sie einen naiven Glauben an Liebe hatte, so einen naiven, der doch irgendwie auch herzerwärmend war. Herzerwärmend, dass sie nur an das Gute von Liebe glaubte, dass sie Liebe als so eine Art Verbindung zwischen zwei Menschen auffasste, die innig ineinander eine Zuneigung spüren und die auch innig zueinander gefunden hatten, das Besondere ineinander gesehen hatten, dieses Besondere, das so von der Welt dort draußen nicht wahrgenommen wird. Doch für Sascha war es ein ganz gewöhnliches Zusammensein. Als er seine Kleidung abgestreift hatte, versuchte Miriam in seinem Gesicht diesen Anglitz zu sehen, diese Wärme zu sehen, der in einem aufflammt, sobald er mit jemandem zusammen ist, der für ihn etwas Besonderes ist. Dieser Gesichtsausdruck, der sich vielleicht in Falten zeigt oder auch im Stirnrunzeln, in einem Lächeln, in Augen, in einem Blick, was auch immer, der aber für jemanden etwas Besonderes ist, der dazu führt, dass jemand, wenn er diesen Gesichtsausdruck sieht, sofort versteht, der ist für mich. Dieser Mensch sieht mich in einem ganz anderen Licht. Dieser Mensch sieht das Besondere in mir. Und dass dieser Gesichtsausdruck nur für einen da ist. Charakteristisch für die ganze Beziehung ist. Doch dieser Gesichtsausdruck, diese Besonderheit, die fehlte an Sascha völlig. Er zog sich aus, stand vor ihr, hatte eine Erektion und er steckte seinen Penis in Miriams Vagina. Miriam spürte diesen Reiz, selbstverständlich diesen sexuellen Reiz, den sie hatte. Sie spürte auch das Verlangen, das sie seit jeher hatte, mit jemandem zusammen zu sein, mit jemandem intim zu sein. Doch es war irgendwie auch nicht das, was sie sich erwartet hat. Sie hatte sich erwartet, von Gedanken, von Emotionen überwältigt zu werden, dass es ihre Welt erschüttern würde, dass es für sie etwas ganz Besonderes sein würde. Doch für Sascha, so wie er sich darstellt, sein ganz gewöhnliches Gesicht, das sich nicht veränderte, das nicht diese Wärme, diesen Reiz, dieses Besondere aufwies. Es war erschütternd für sie. Auch wenn sie so sehr diese körperliche Verbindung mit ihm wertschätzte, am Ende gab es ihr nicht diese Zufriedenheit, die sie hoffte, erwartete, dieses überschwängliche Gefühl, das sie zu etwas ganz Besonderem machte. Jedes Mal, wenn Sascha mit seinem Penis in sie eindrang, glaubte sie, dass etwas Besonderes geschehen würde, dass sie nur darauf warten müsse, es Zeit geben, bis dieses Gefühl sich einstellen würde, bis dieses besondere Gefühl über sie kommen würde. Sie veränderten Stellungen, einmal von hinten, einmal als er auf sie lag und sie sein Gesicht von der Nähe sehen und betrachten konnte. In diesem Gesicht, diesen außergewöhnlichen Gesichtsausdruck suchte und ihn dann nicht fand und nachdenklich wurde, zerstört wurde in ihrer Illusion, in ihrem Glauben, dass sie etwas Besonderes gefunden hatte. Doch sie gab da nicht auf. Sie, obwohl sie enttäuscht war, obwohl sie das Wahre oder die Liebe, die sie sich so erhofft hatte, nicht gefunden hatte, war sie doch der Meinung, dass Sascha das Beste war, was sie tun konnte. Er war ihr Märchenprinz. Sie musste der Sache nur Zeit geben. Denn waren es nicht auch ihre Eltern, die sich über Jahre gehasst hatten, die füreinander nichts hatten, die nichts übrig hatten, die füreinander nichts anderes als Hass hatten. Hass und Verachtung. War das nicht der Wegweisend für sie gewesen, dass man daran arbeiten muss? Und sie hoffte inständig darauf, dass sie vielleicht noch Sascha verändern konnte, dass er in ihr etwas Besonderes sah, dass wenn er sie sah, sein ganzes Gesicht, sein ganzes Verhalten sich verändern würde, dass er wahrnehmen würde, dass sie etwas Besonderes ist und dass sie gemeinsam daran teilnehmen würden. Sie wollte daran glauben, sie war erpicht daran zu glauben. Und so war es auch. Dieser Gedanke hatte sich fest in ihrem Kopf verankert, auch dann, als die Modelagentur ein neues Fotoshooting für Miriam buchte, nämlich in einem Waldstück in der Nähe einer Berghütte, sollte Miriam und einige ihrer Modelkollegen neue Trachtengewänder vorstellen. Sie sollte dieses Produkt in einem jungen Bauernmagazin zur Geltung bringen. Und sie machte sich auf den Weg darin, in diese neue Landschaft, in einen neuen Abschnitt in ihrem Leben, das bis dahin wenig Grund zur Freude gab.